HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wir propagieren weder Inzest hier noch Sodomie. Nein, es ist Zeit für moralische Reinigung.
Der Hatchet Verlag wird die Biografie von Woody Allen wegen Kindesmissbrauchsvorwürfen nicht herausbringen. Diese Entscheidung fiel, nachdem die Angestellten des Verlages wegen des geplanten Buches ihren Arbeitsplatz verließen. Entscheidung, das Buch nicht zu bringen, war schwer. Wir nehmen unsere Beziehung zu unseren Autoren sehr ernst und sagen Bücher nicht leichtfertig ab.
Man hätte das wissen können als Verlag und nicht erst geldgeil alles veröffentlichen wollen, um dann beim ersten Windstoß einzuknicken.
Ich hätte dieses Buch nicht abgesagt. Viele Künstler haben verrückte Dinge getan und können ihr Zeug dennoch veröffentlichen.
Die Vorwürfe haben in den letzten Jahren sind sie noch mal ganz stark in den Raum gebracht worden. Und ich glaube, zumindest müsste man sich dazu verhalten.
Der deutsche Rowohlt Verlag möchte das Buch auch nicht erscheinen lassen. Dort heißt es nach Autorenprotesten, es sei auf unbestimmte Zeit verschoben.
Für mich ist es keine Zensur, sondern genau dieses Argument, Menschen, denen man schätzt, zu sagen, das muss doch nicht sein, das müssen wir doch nicht machen.
Es steht Aussage gegen Aussage und Haltung gegen Haltung im Fall Woody Allen. Aussage gegen Aussage, weil bis heute nicht geklärt ist, ob der Regisseur Anfang der 90er Jahre seine damals 7-jährige Tochter Dylan tatsächlich sexuell missbraucht hat oder nicht. Und Haltung gegen Haltung, weil dieser Vorwurf nach wie vor einen Schatten auf Woody Allen wirft und weil Filmschaffende, Verlage und Publikum darüber streiten, wie sie angesichts dieses Vorwurfs mit Allen als Künstler umgehen sollen. Jetzt soll seine Autobiografie ganz nebenbei erscheinen. Unter dem Titel ganz nebenbei. Oder sie soll auch nicht erscheinen, denn der Verlag, der sie veröffentlichen wollte, das amerikanische Büro der Verlagsgruppe Hachette, hat einen Rückzieher gemacht. Und weil der Hamburger Rowohlt Verlag bis auf Weiteres an der Publikation der deutschen Ausgabe festhält, haben deutsche Autoren, die dort publizieren, ihre Enttäuschung Luft gemacht in einem offenen Brief an den Verlag. Was wiegt schwerer, die Freiheit eines Beschuldigten, sich autobiografisch zu äußern, oder das Bedürfnis anderer, sich so weit wie möglich zu distanzieren von einem Menschen, den sie nicht für glaubwürdig halten, eine Distanzierung aus Solidarität mit den Opfern sexueller Gewalt? Sollte Woody Allens Buch also in der Schublade bleiben? Oder hieße das, ihn selbst in eine Schublade zu stecken, gedanklich? Eine Frage, deren Bedeutung weit über seinen Fall hinausreicht. Woodys Dichtung, Woodys Wahrheit. Gibt es ein Recht auf Veröffentlichung? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und zu Beginn dieses Tages lassen wir uns von unserem New Yorker Korrespondenten Peter Mücke nochmal in Erinnerung rufen, was den Ruf des einst so angesehenen New Yorker Regisseurs Woody Allen nachhaltig erschüttert und in den Augen vieler Menschen sogar endgültig ruiniert hat.
Bis 2017 wollte jeder Schauspieler in einem Film von Woody Allen auftreten. Die Hollywood-Studios rissen sich um den New Yorker Filmregisseur. Doch jetzt ist alles anders. Amazon hat den laufenden Vertrag gekündigt, Schauspieler distanzieren sich. Woody Allen ist in den USA ein Geächteter, seit seine Adoptivtochter Dylan mit Vorwürfen in die Öffentlichkeit gegangen ist, die einen Tag im Jahr 1992 betreffen. Dylan war damals 7.
I was taken to a small attic crawl space.
Es passierte auf dem Dachboden des Landhauses meiner Mutter. Mein Vater sagte mir, dass ich mich auf den Bauch legen soll und mit der Modelleisenbahn meines Bruders spielen soll. Mein Vater saß hinter mir und hat mich dann sexuell missbraucht. Die Vorwürfe sind nicht neu. Vor 27 Jahren hatte Mia Farrow deshalb ihren Ex-Mann mitten in einem Sorgerechtsstreit angezeigt. Zwei Gutachten fanden keine Anzeichen für einen Missbrauch, auch wenn ein Staatsanwalt später Zweifel anmeldete. Woody Allen hat die Vorwürfe stets bestritten. Er drehte weiter Filme, gewann Preise, bis Anfang 2018 die alten Vorwürfe auf einen neuen, fruchtbaren Boden trafen. In diesem neuen kulturellen Klima haben diese Anschuldigungen eine ganz neue Wucht bekommen. Die MeToo-Bewegung hat dazu geführt, dass viele Männer zu Recht verfolgt und bestraft werden, aber auch dazu, dass das Leben mancher anderer zerstört wird. Durch Anschuldigungen, die keiner rechtlichen Überprüfung standhalten würden, vielleicht nicht mal dem gesunden Menschenverstand, sagt der New York Times-Journalist Brad Stevens im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio New York. Alles von Woody Allen wird in den USA jetzt als toxisch angesehen. Das zeigt die dramatische Veränderung in den vergangenen Jahren, vor allem im kulturellen Sektor in den USA und auch in Großbritannien. Diese Verwerfungen sind in Kontinentaleuropa nicht ganz so groß, sagt Alex Marshall, der für die New York Times über Kultur in Europa berichtet.
Alles von Woody Allen wird in den USA inzwischen als toxisch angesehen, weil der Missbrauchsvorwurf, den seine Tochter Dylan Farrow gegen ihn erhebt, einen immer größeren Schatten auf ihn wirft. Allerdings ist Woody Allen nach wie vor kein verurteilter Sexualstraftäter. Es ist ja noch nicht einmal Anklage gegen ihn erhoben worden, und zwar nicht, weil dem zuständigen Staatsanwalt eine solche Anklage juristisch nicht haltbar erschienen wäre. Der Staatsanwalt hatte damals sogar gesagt, es gebe aus seiner Sicht einen hinreichenden Tatverdacht gegen Woody Allen. Er habe jedoch auf eine Anklage verzichtet, sagt der Staatsanwalt, weil er Dylan Farrow, dem mutmaßlichen Missbrauchsopfer, die psychische Belastung eines Prozesses ersparen wollte. Eine Entscheidung, die er, der Staatsanwalt, nach eigenen Angaben inzwischen bereut. Mirko Laudon, Fachanwalt für Strafrecht in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Eine Anklage für begründet zu halten, aber sie aus Rücksicht auf das Opfer nicht zu erheben, das mutet geradezu tragisch an. Gibt es nicht grundsätzlich Möglichkeiten, einen Prozess mit größtmöglicher Schonung für ein mutmaßliches Missbrauchsopfer abzuhalten, indem zum Beispiel die Anhörung nicht im Gerichtssaal stattfindet, sondern separat nur mit den Richtern und den Protokollanten?
Ja, also mir scheint das tatsächlich eher ein vorgeschobenes Motiv zu sein, welches der Staatsanwalt hier vorbringt. Es ist ja häufig so, dass Staatsanwälte nach langen Ermittlungen zwar von einer Sache überzeugt sind, das Gericht das aber anders sieht und das dann eben auch mitteilt. Und die Hauptverhandlung steht ja ganz am Ende der Ermittlung. Vorher gab es schon mindestens 9 Vernehmungen mit Aussagepsychologen, Rechtsmedizinern in diesem konkreten Fall, die eben allesamt keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch finden konnten. Von daher scheint es mir eher so, als wäre es ein gesichtswahrender Ausweg für alle Beteiligten, außer eben für Woody Allen.
Was den Missbrauchsvorwurf gegen Woody Allen angeht, steht, wie es in solchen Fällen heißt, Aussage gegen Aussage. Wir werden das im Fall Woody Allen heute nicht klären können und auch nicht wollen. Es geht uns um grundsätzlichere Dinge in dieser Sendung. Aber gerade im Sexualstrafrecht ist das ja oft ein Problem, diese Konstellation Aussage gegen Aussage, weil eben sehr oft keine anderen Aussagen vorliegen. Was bedeutet so etwas für die Wahrheitsfindung in einem Prozess?
Ja, die Wahrheitsfindung ist da natürlich sehr schwierig. Gerade wenn nach einer Trennung ein sexueller Missbrauch behauptet wird, das kommt sehr häufig vor, ist trotzdem in mindestens 20% der Fälle dieser Vorwurf falsch. Und je jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist es dann, die Wahrheit zu finden. Und so wird es wahrscheinlich auch hier gewesen sein.
Wenn Aussage gegen Aussage steht, kommt dann bei der Urteilsfindung der Grundsatz zum Tragen, den die meisten von uns kennen dürften, der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten?
Nein, ganz und gar nicht. Alle mit den Ermittlungen befassten Personen sind äußerst ernsthaft mit den Ermittlungen befasst und um die Wahrheitsfindung bemüht. Da gilt dieser Grundsatz gar nicht, eher im Gegenteil angesichts der aktuellen Lage mit der MeToo-Bewegung.
Welche Möglichkeiten hat denn ein Richter oder welchen Spielraum hat ein Richter dann, wenn Aussage gegen Aussage zu steht, zu seiner eigenen Entscheidung zu kommen? Ist das letzten Endes seine persönliche Überzeugung, die dann, ob er persönlich den einen oder die andere für glaubwürdig oder unglaubwürdig hält?
Genau, also der Richter ist nur seinem Gewissen und dem Recht verpflichtet. Das heißt, er entscheidet, wem er mehr glaubt. Oftmals ist er da auf die Hilfe von Aussagepsychologen angewiesen. So war es ja hier eben auch in dem Fall von Dylan Farrow.
Nach persönlicher Überzeugung entscheiden, was ein Richter tun darf und tun soll. Genau das nehmen ja in diesen Tagen auch viele Menschen für sich in Anspruch, die über die Aussage Woody Allens oder über die Aussage seiner Tochter urteilen. Nicht in einem Gerichtsverfahren, aber in der öffentlichen Debatte. Zum Beispiel, wenn es um die Autobiografie von Woody Allen und deren Veröffentlichung geht. Kann denn die sogenannte Unschuldsvermutung auch außerhalb eines Gerichtsverfahrens in der Öffentlichkeit eingefordert werden? Gibt es dafür juristische Grundlagen?
Also ich persönlich halte das für eine Selbstverständlichkeit in einem demokratischen Wertesystem, dass die Unschuldsvermutung gilt. Dies zu negieren hieße ja, einem Menschen seine Grundrechte abzusprechen. Und ich finde, niemand sollte sich da zum Richter aufschwingen, sofern er eben da nicht durch eine höhere Instanz berufen wurde. Ich finde das ziemlich anmaßend.
Man kann sich aber in dem Zusammenhang auch womöglich auf das Recht der freien Meinungsäußerung und auf das Recht, seine eigene Überzeugung auch in der Öffentlichkeit zu vertreten und daraus dann Konsequenzen abzuleiten, berufen. Oder ist das völlig ohne Grundlage?
Nein, natürlich. Es gilt die Meinungsfreiheit, es gilt die Pressefreiheit, die Kunstfreiheit. Diese gelten zwar nicht oder diese gelten zwar in der Regel nur gegen staatliche Eingriffe, aber dass ausgerechnet jetzt Autoren einen Faktencheck fordern, finde ich wenig nachvollziehbar. Es gäbe wohl einen Sturm der Entrüstung, wenn man gerade deren Texte vor der Veröffentlichung redigieren würde und unliebsame Äußerungen daraus streichen würde.
Woody Allens Film A Rainy Day in New York ist in den USA nicht gezeigt worden. Ob seine Autobiografie überall dort erscheinen wird, wo ihr Erscheinen geplant war, ist noch nicht entschieden. Wir fragen heute Abend in der Überschrift unserer Sendung, gibt es ein Recht auf Veröffentlichung? Wie lautet Ihre Antwort als Jurist?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. So wirklich kann man das natürlich nicht beantworten. Das sind Privatunternehmen, die Verlage, die letztlich alleine entscheiden, ob sie etwas veröffentlichen oder etwas nicht. Ich finde aber, man sollte sich hinterher zu einer Veröffentlichung äußern, wenn man auch deren Inhalt kennt. Jeder, der etwas anderes fordert, sollte seinen Kompass überprüfen, ob er da sich noch auf rechtsstaatlichem Boden bewegt.
Mirko Laudon, Fachanwalt für Strafrecht in Hamburg. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Woodys Dichtung, Woodys Wahrheit. Gibt es ein Recht auf Veröffentlichung? So haben wir diesen Tag genannt, bezogen auf die Autobiografie von Woody Allen, aber auch in Anspielung auf die Autobiografie von Johann Wolfgang Goethe. Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, so der vollständige Titel. Ein Titel, mit dem Goethe deutlich signalisiert, dass er nicht alles, sondern Ausgewähltes, von ihm Ausgewähltes aus seinem Leben erzählen will und dass er in seiner Autobiografie Wahrheit mit Dichtung verbinden oder auch beides miteinander vermischen wird. Das heißt, mehr als vielleicht jedes andere Werk von Goethe sollte man dieses nicht einfach nur genießen, sondern mit etwas Vorsicht genießen, indem man sich erst einmal eine Erläuterung zu Gemüte führt, wie wir sie zum Beispiel in einer Schülerlernhilfe gefunden haben und erst danach die Lektüre selbst auf sich wirken lassen.
Goethe wagte in seiner Biografie den Versuch, zwei Ebenen miteinander zu verbinden. Die private, persönliche, zu der Freunde, Bekannte, die Familie gehören, und die politisch-weltpolitische, zu der berühmte Zeitgenossen, historische Begebenheiten und Zeitabläufe gehören. Er formulierte im Vorwort seiner Autobiografie:
Die Gestalten von 100 bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt, traten hervor. Ja, die ungeheuren Bewegungen des allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Masse der Gleichzeitigen den größten Einfluss gehabt, mussten vorzüglich beachtet werden. Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der Biografie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt. Hierzu wird aber ein kaum Erreichbares gefordert, dass nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, dass man wohl sagen kann, ein jeder, nur 10 Jahre früher oder später geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sein. Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Überlegungen, entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt und am billigsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu findet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.
Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang Goethe. Später mehr davon. Jetzt kommen wir erstmal wieder zurück zur Autobiografie von Woody Allen, die einen mittlerweile völlig unpassenden Titel trägt. Sie heißt nämlich Ganz nebenbei und hat doch im Gegensatz dazu, angesichts der Wirkung, die sie noch vor ihrem Erscheinen ausgelöst hat, überhaupt nichts Beiläufiges mehr an sich. Wobei wohlgemerkt noch gar nicht bekannt ist, was in dieser Autobiografie drinsteht und die Diskussion sich vorerst nur, aber umso heftiger darum dreht, ob sie überhaupt erscheinen soll. Denn das New Yorker Büro der Verlagsgruppe Hachette hat von seiner Publikationszusage inzwischen Abstand genommen, wobei auch die ursprüngliche Zusage angeblich alles andere als spontan erfolgt war. Peter Mücke, ARD-Korrespondent in New York für den ARD-Hörfunk. Lange hat sich in den USA überhaupt kein Verlag angeblich gefunden, der Woody Allens Autobiografie veröffentlichen wollte. Warum hat dann zunächst ausgerechnet Hachette zugegriffen? Ein Verlag, in dem Woody Allens Sohn Ronan Farrow publiziert, der ja im Missbrauchsfall voll und ganz auf der Seite seiner Schwester Dylan steht.
Ja, man weiß nicht so ganz genau, ob sich kein Verlag gefunden hat. Es gab Gerüchte, dass es so war, dass Woody Allen oder seine Agenten wahrscheinlich eher lange gesucht haben nach einem Verlag. Woody Allen selbst hat das immer bestritten. Zuletzt hat er im vergangenen Herbst auf Nachfrage gesagt, er schreibe noch an dieser Autobiografie und er stehe im guten Kontakt mit einigen Verlagen. Welche Version auch immer stimmt, sei es drum. Die Nachricht vor mittlerweile 10 Tagen kam dann doch etwas überraschend, dass Hachette das Buch schon im April herausgeben wollte. Also auch relativ schnell. Das ist eine große Verlagsgruppe, muss man wissen, zu dem auch der Verlag gehört, in dem auch Ronan Farrow seinen Bestseller Catch and Kill veröffentlicht hatte. Da geht es ja um die Missbrauchsvorwürfe zahlreicher Frauen gegen den Ex-Hollywood-Produzenten Weinstein. Also unterschiedliche Verlage in derselben Verlagsgruppe. Ich halte es nicht mal für ausgeschlossen, dass da möglicherweise die eine Hand nicht wusste, was die andere macht. Und als es dann aufgefallen ist, war es wahrscheinlich zu spät. Finanziell ist es ja auch nicht so unattraktiv, die Autobiografie eines der weltweit bekanntesten Regisseure zu veröffentlichen. Auch andere Verlage auf der ganzen Welt haben zugegriffen. Woody Allen ist ein Name, eine interessante Karriere. Das verspricht eine hohe Auflage und auch viel Geld durch den Verkauf an Auslandsrechten. Also warum sollte da ein Verlag nicht zugreifen?
Welche Rolle hat nun Ronan Farrow, der ja sowohl Angehöriger von Woody Allen als auch investigativer Autor in Sachen Missbrauch ist, Sie haben das ja gerade erwähnt, als auch Teil der Autorenfamilie von Hachette. Welche Rolle hat er in der Debatte über Woody Allens Autobiografie gespielt?
Er hat sich sofort nach der Nachricht des Verlages über die geplante Veröffentlichung dieser Autobiografie öffentlich geäußert. Er sei sehr enttäuscht gewesen, Zitat, dass die Hachette-Gruppe das Manuskript, nochmal Zitat, hinter seinem Rücken angenommen habe. Er könne jetzt nicht mehr guten Gewissens mit dem Verlagshaus zusammenarbeiten und hat seine Verträge gekündigt. Das hat er jedenfalls der New York Times gesagt. Stand jetzt, vielleicht macht er das auch wieder rückgängig, man wird sehen. Der Vorwurf an sich ist ja schon bemerkenswert. Da glaubt ein Autor, er müsse vorher gefragt werden, bevor ein Verlag einen Vertrag macht mit einem Autoren. Zumal es zwischen dem Farrow-Buch über den Fall Weinstein und den Vorwürfen gegen Woody Allen es keinen Zusammenhang gibt. Bei Weinstein geht es um den ehemaligen König von Hollywood, der seine mächtige Stellung ausgenutzt hat, um Frauen mit Karriereaussichten zum Sex zu bewegen und bei einem Nein eben auch zu zwingen. Ein System von Machtmissbrauch, das übrigens auch nicht Ronan Farrow aufgedeckt hat, sondern zwei Journalistinnen der New York Times. Das geht leider immer wieder unter. Das waren die ersten, die über Weinstein geschrieben haben. Ronan Farrow hat die Geschichte besser vermarktet und damit viel Geld verdient. Den einzigen Zusammenhang, den es zu Woody Allen gibt, ist, dass Ronan Farrow offiziell jedenfalls der Sohn von Woody Allen ist. Seine Mutter Mia Farrow gibt allerdings Interviews, in denen sie sagt, sein Vater könne auch Frank Sinatra sein, mit dem sie ja verheiratet war. Sei es drum, Ronan Farrow jedenfalls hat sich lange mit Woody Allen überworfen und sich auf die Seite seiner Mutter gestellt.
Nachdem Ronan Farrow seine Kritik geäußert hatte am Hachette-Verlag, hat ja die Verlagsleitung zunächst ihre Entscheidung zugunsten einer Veröffentlichung von Allens Autobiografie verteidigt, mit dem Hinweis an Farrow, Autoren, die bei Hachette publizieren, hätten sich nicht in den Umgang des Verlags mit anderen Autoren einzumischen. Das haben Sie ja vorhin auch schon angedeutet. Dann haben zahlreiche Mitarbeiter von Hachette sich Farrows Kritik angeschlossen und öffentlich gegen ihre Verlagsleitung protestiert. Das war offenbar so gewichtig, dass bei der Verlagsleitung ein Sinneswandel eingetreten hat. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, die Proteste der Mitarbeiter waren am Ende vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wenn man weiß, welchen Stellenwert Mitarbeiter in den USA haben, ein System von Hire and Fire, hat da, glaube ich, eine Verlagsleitung nicht allzu viel Angst vor protestierenden Mitarbeitern. Entscheidend waren, glaube ich, die öffentlichen Äußerungen, die durchaus auch eine Menge Wind verursacht haben von Ronan Farrow und die schlichte Angst, dass da ein Bestseller-Autor den Verlag wechseln könnte, den gesamten Verlag in Misskredit bringen könnte, den Namen ruinieren könnte. Ich glaube, deshalb, vor allem wegen dieser schlechten Publicity, ist der Verlag am Ende eingeknickt.
Wie wird denn die Entscheidung von Hachette in den USA kommentiert und diskutiert in der öffentlichen Meinung?
Man muss sagen, dass das Thema hier nicht ganz so groß verzeichnet wird in den US-Medien. Hier dreht sich alles um die Suche nach den nächsten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und natürlich um den Coronavirus. Und insgesamt muss man auch sagen, dass Woody Allen in den USA keine so große Nummer mehr ist. Die letzten Filme waren vor allem in Europa erfolgreich, hier fast gar nicht mehr. Sie spielten ja auch häufig in Europa. Zuletzt hatte Allen ja einen Vertrag mit Amazon über mehrere Filme, unter anderem den letzten A Rainy Day in New York. Und nachdem die alten Vorwürfe gerade auch durch Ronan Farrow wieder in die Öffentlichkeit gebracht wurden, hat Amazon kalte Füße bekommen, den Vertrag gekündigt, den abgedrehten Film im Keller verschwinden lassen. Die Hauptdarsteller haben sich öffentlich dafür gegeißelt, dass sie mit Woody Allen gedreht haben. Es gab dann einen langen Rechtsstreit. Woody Allen bekam die Rechte an dem Film zurück. In den USA ist er nie gezeigt worden. Dieser Film, es fand sich einfach kein Verleih und das zeigt einfach, was Woody Allen hier mittlerweile für einen Stellenwert hat. In Europa ist es ja ein ganz anderer.
Gleichwohl halten es trotzdem einige für möglich in den USA, dass diese Entscheidung ein Präzedenzfall sein könnte für den Umgang mit anderen umstrittenen Autoren und Büchern?
Es zeigt zumindest, dass sich das Klima verändert hat in den USA. Dieser Missbrauchsvorwurf, es ist ja ein Missbrauchsvorwurf, ist aus den 90er Jahren. Für den hat sich jahrzehntelang keiner mehr interessiert. Der Fall war juristisch abgeschlossen. Aber das Klima hat sich in der Zwischenzeit geändert. Und ein Beispiel dafür ist ja auch der Fall Weinstein, der heute zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde in New York. Und die Vorwürfe gegen ihn gehen ja zum Teil Jahrzehnte zurück. Früher ist man schlicht damit durchgekommen, gerade in Hollywood. Heute geht man dafür in den Knast. Und dieser Umgang mit Woody Allen, mit seinem Film, mit seinem Buch, mit diesem Vorwurf aus den 90er Jahren, das ist für mich ein Zeichen eines veränderten Klimas, besonders in den Vereinigten Staaten, aber wahrscheinlich auch weltweit.
Peter Mücke, unser Korrespondent in New York, vielen Dank. Die Rechte an der deutschen Ausgabe von Woody Allens Autobiografie hatte sich seinerzeit der Rowohlt Verlag in Hamburg gesichert. Ob das Buch aber tatsächlich bei Rowohlt erscheinen wird, hängt zumindest von einem Faktor ab, vielleicht auch noch von einem weiteren. Denn nachdem der Hachette Verlag in New York die Publikationsrechte an Woody Allen zurückgegeben hat, müsse Rowohlt ebenso wie andere europäische Verlage erst einmal die rechtliche Situation klären, sagt Rowohlt und will sich aus diesem Grund auch bis auf Weiteres nicht zur Sache äußern. Diese juristische Seite ist der eine, der zwingende Faktor. Hinzu kommt aber, dass mehrere Autoren, die bei Rowohlt veröffentlichen, ihren Verlag in einem offenen Brief aufgefordert haben, Woody Allens Autobiografie nicht zu veröffentlichen. Mit einem der Unterzeichner werde ich darüber im Laufe der Sendung noch reden. Aber zunächst wollen wir wissen, nach welchen grundsätzlichen Maßstäben Verlage über die Frage veröffentlichen oder nicht veröffentlichen entscheiden. Hans Altenhain hat 14 Jahre lang bis 1987 das literarische Programm des Luchterhand Verlags geleitet, der seinerzeit viele DDR-Autoren im Westen vertrat und umgekehrt Autoren in der DDR bekannt machte. Zuvor hatte er im Verlag S. Fischer die Fischer-Bibliothek aufgebaut und geleitet. Und bis heute beobachtet er die Verlagsbranche sehr aufmerksam. Guten Abend, Herr Altenhain.
Guten Abend.
Welches Selbstverständnis haben Verlage in der Regel? Sehen Sie Ihre Aufgabe darin, Autoren, wie unterschiedlich und wie umstritten sie auch sein mögen, eine Plattform zur Veröffentlichung zu bieten? Oder legen Verlage doch Wert darauf, durch die Auswahl ihrer Autoren selbst ein, sagen wir mal, politisches Statement zu setzen?
Beides. Verlage, muss man zuerst sagen, sind ja gewerbliche Betriebe, Gewerbebetriebe. Sie müssen also zunächst einmal ihr Geld verdienen, sonst haben die weder die Autoren noch die Leser was davon. Sie haben natürlich ein Programm. In dem Programm steht, was sie machen und was sie nicht machen. Aber das Programm ändert sich auch im Laufe der Zeit. Es ändert sich vor allem dadurch, dass dieselben Autoren nicht immer dieselben Bücher schreiben und dass außerdem die Leser natürlich mit darüber entscheiden, was ihnen gefällt und was ihnen gar nicht gefällt. Also das ist eine schwierige Sache. Sicher ist auf jeden Fall, der Verlag ist keine moralische Anstalt.
Was könnten denn Prinzipien, was könnten Maßstäbe, was könnten Kriterien sein, die Verlage bei der Entscheidung zugrunde legen, ob sie einen bestimmten Autor oder ein bestimmtes Werk eines Autors veröffentlichen oder nicht?
Also ein katholischer Verlag hat es da relativ leicht. Er richtet sich nach den Glaubenslehren seiner Kirche. Rowohlt, um den es hier geht, ist kein katholischer Verlag, sondern ein literarischer Verlag und im weiteren Sinne heute ein Publikumsverlag. Auch der hat natürlich seine Kriterien. In literarischer Hinsicht versucht er, so gute Literatur wie irgend möglich zu finden und die zu veröffentlichen. Das ist aber nicht ein Computerprogramm, nach dem man das machen kann, sondern da ist natürlich Geschmack und Urteilsvermögen der Lektoren gefragt. Da fängt die Sache an.
Wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen zugrunde legen, die Sie ja bei zwei Verlagen intern gemacht haben. Sie haben sicher auch Einblick bei anderen Verlagen gehabt. Wie laufen denn Entscheidungsprozesse in Verlagen ab, wenn es um den Umgang mit umstrittenen Autoren, gerade auch wenn es um den Umgang mit Autobiografien geht, die veröffentlicht werden sollen?
Erstens gibt es natürlich eine Grenze im Strafrecht. Es gibt Autobiografien, in denen andere Leute dermaßen runtergebracht werden, dass da der Staatsanwalt tätig wird. Das ist noch sozusagen der einfachste Fall. Die andere Sache ist natürlich, es gibt ja nicht nur den einen Autor im Verlag. Der Verlag hat, und ein großer Verlag wie Rowohlt, hat viele Autoren. Die bilden so eine Art von Autorenfamilie. Das ist wunderbar. Da sind manche Entscheidungen auch einfach davon abhängig, dass man sagt, wir wollen diesen Autor, mit dem wir angefangen haben, mit dem wollen wir auch weiterarbeiten. Jetzt kommt natürlich die Frage, wer entscheidet darüber im Verlag? Das haben Sie gefragt. Zunächst einmal die Lektoren. Was die Lektoren gar nicht erst vorschlagen, das wird auch im Verlag nicht diskutiert. Da gibt es Konferenzen, in denen die Vorschläge der Lektoren diskutiert werden. Dann gibt es zum Schluss als dort vorgezeichnete Entscheidungswege. Es gibt natürlich einen Verlagschef, der zum Schluss die Verantwortung für die Bücher persönlich übernehmen muss gegenüber seinem Kapitalgeber, den Mitarbeitern, den Autoren, den Lesern. Aber diese Autorenfamilie, die sich da bildet, in der gibt es manchmal Krach.
Sie meinen zwischen den Autoren, die als Familienmitglieder dazugehören. Das heißt,
zwischen den Autoren, auch vielleicht dann auch mit den beteiligten Lektoren, das ist unvermeidlich. Geht die Sache gut, es ist wunderbar. Siegfried Unzelt hat daraus ein Geschäftsprinzip gemacht. Aber wenn es Ärger in dieser Familie gibt, dann muss der Verlag das aushalten. Da kann er nicht den einen rausschmeißen und den anderen dafür behalten.
Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein, dass sich Mitglieder ein und derselben Autorenfamilie in einem Verlag gegenseitig schätzen. Also es kann durchaus auch vielleicht...
Keineswegs. Ja. Sie sind ja zum Teil Konkurrenten auf dem literarischen Markt. Außerdem sind es ausgeprägte Persönlichkeiten, die nicht immer sehr leicht verträglich sind. Wir hatten bei Luchterhand Autoren, die sich nicht guten Tag sagten. Das muss sich aushalten.
Aber wenn das dann so weit geht, dass einige Autoren, wie wir das ja jetzt bei Rowohlt erleben, sagen, wenn dieser oder jener Autor, in diesem Falle Woody Allen, publiziert wird in diesem Verlag, dann ist das nicht mehr mein Verlag. Also entscheidet euch zwischen ihm und mir. Nein, geht das zu weit aus Ihrer Sicht?
Nein, das müssen die Autoren entscheiden, was ihr Verlag ist. Sie können auf dem Verlag da keinen Druck ausüben. Sie müssen wissen, gehen wir weiter zu diesem Verlag, aus welchen Gründen auch immer, oder gehen wir raus?
Wenn wir nochmal auf die besondere literarische Form der Autobiografie kommen. Man kann sich ja auf den Standpunkt stellen, eine Autobiografie ist nicht mehr und nicht weniger als der subjektive Blick eines Autors auf sein eigenes Leben und nicht mehr und nicht weniger als das, was ein Autor uns über sein Leben erzählen will. Ja. Auf dieser Grundlage könnte ein Verlag sagen, wir veröffentlichen die betreffende Autobiografie so, wie sie uns vom Autor vorgelegt wird.
Natürlich.
Ist das aus Ihrer Sicht eine angemessene Haltung?
Das ist zunächst einmal das Prinzip, denn der Verlag ist nicht dazu da, dem Autor sein Leben zu korrigieren. Das muss er dann akzeptieren, so wie der Autor es aufgeschrieben hat. Der Lektor kann natürlich sagen, lieber Autor, das ist aber objektiv unrichtig, was du da geschrieben hast. Darüber muss man dann reden. Aber das hat ziemlich bald seine Grenzen.
Sehen Sie den Verlage zumindest in der Pflicht, zunächst mal alles zu überprüfen, was ein Autor in einer Autobiografie schreibt, es einem Faktencheck zu unterziehen?
Aber natürlich vorher, bevor es eine öffentliche Debatte darüber gibt, er muss das anhand des Manuskripts tun. Er muss sich ja vor allem vergewissern, dass nicht Persönlichkeitsrechte anderer Leute da beschädigt werden. Das muss er tun.
Die Überschrift, die wir unserer Sendung heute Abend gestellt haben, ist die Frage, gibt es ein Recht auf Veröffentlichung? Wie beantworten Sie als erfahrener Verlagsleiter diese Frage?
Nein, es gibt kein Recht auf Veröffentlichung. Es gibt eine Pflicht des Verlages zur Veröffentlichung, wenn er einen Vertrag geschlossen hat. Dann hat der Autor das Recht auf die Erfüllung dieses Vertrages zu dringen, nicht vorher.
Hans Altenhain, ehemaliger Leiter des literarischen Programms beim Luchterhand Verlag. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Autobiografie von Johann Wolfgang Goethe zurück. Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit heißt sie. Daraus zitieren wir jetzt den ersten Absatz und fügen dann einen kritischen Kommentar aus einer Schülerlernhilfe an.
Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage 12, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sie freundlich an,
Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig. Nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins umso mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen.
Goethe beginnt seine Autobiografie mit einer Geschichte. Er kann die Details seiner Geburt aus eigenem Erleben gar nicht kennen. Er muss sich also auf die Schilderungen seiner Mutter stützen, sich auf den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen verlassen. Dabei kann an zweierlei Dingen gezweifelt werden. An der Wahrnehmung der Mutter und an der Wahrnehmung der Zeit. Auch die nicht erzählten Details dieser Geburt führen dazu, dass an der Wahrheit gezweifelt werden und angenommen werden darf, dass es sich in dieser Einleitung um Dichtung handelt. Auch der so genau beschriebene Zeitpunkt der Geburt mit dem Glockenschlage 12 darf für die damalige Zeit als durchaus glaubwürdig betrachtet werden. Goethe spielt zudem mit astrologischen Angaben. Er unterstellt den Sternen, sie wären ihm gewogen gewesen und zugleich dem Mond, dieser würde sein Erscheinen auf der Erde verzögert haben, damit er, Goethe, pünktlich mittags mit dem Glockenschlage 12 geboren würde. Daran darf getrost gezweifelt werden.
So steht es in einer Schülerlernhilfe zu Goethes Autobiografie mit dem Titel »Aus meinem Leben – Dichtung und Wahrheit«. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Unter dem Titel »Woodys Dichtung, Woodys Wahrheit« gibt es ein Recht auf Veröffentlichung. Diese Frage stellt sich im Falle des Filmregisseurs Woody Allen, weil ein amerikanischer Verlag davor zurückscheut, Allens Autobiografie zu veröffentlichen und weil einige Autorinnen und Autoren, die beim Rowohlt Verlag in Hamburg veröffentlichen, ihren Vertrag ebenfalls aufgefordert haben, von einer Publikation Abstand zu nehmen. In der Debatte, ob eine solche Forderung legitim ist oder nicht, fällt gelegentlich auch der Begriff Cancel Culture, was auf Deutsch so viel heißt wie Kultur des Absagens. Was es genau mit diesem Begriff auf sich hat, erklärt meine Kollegin Hadija Haruna.
Cancel Culture funktioniert in etwa so. Auf der einen Seite ein rascher Like auf Twitter, ein unüberlegter Witz, eine Meinung, die vom Mainstream abweicht. Auf der anderen Seite jemand, der das anstößig, diskriminierend oder abwertend findet, eine Gegenoffensive startet und dabei auf möglichst viele Reaktionen hofft. Je breiter diese geäußert werden, auf Twitter, Facebook und Co., desto besser. Der Autor des Likes, des Witzes oder der Meinung wird öffentlich boykottiert, ausgeladen, gemieden, gecancelt. Der Begriff der Cancel Culture stammt aus Amerika und hat mit der Logik von Shitstorms zu tun. Zwar wurden Menschen schon früher zur Persona non grata erklärt, neu aber ist, dass ihr Boykott heute durch die sozialen Netzwerke geprägt ist. Die Themen, um die es geht, sind divers. Die Liste der Gecancelten ist lang. Ryan Adams, Kevin Spacey, Kanye West. Letzterer prangte vergangenes Jahr in der New York Times an, dass er gecancelt wurde, weil er sich wiederum geweigert hatte, Trump in seiner Unterstützung zu canceln und weil er krude Aussagen über die Sklaverei getroffen hatte. In Deutschland wurde der Chef der hessischen Filmförderung gekündigt, weil er mit Jörg Meuthen von der AfD zu Mittag aß. Kulturschaffende machten zuvor Druck auf die Organisation, hatten gedroht, nicht mehr mit der hessischen Filmförderung zusammenzuarbeiten. Befürworter der Cancel Culture sagen, diese diene nicht nur dem Boykott der Geächteten, sondern solle die Stimme der Minderheiten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft stärken. KritikerInnen wiederum sehen in der Cancel Culture eine übertriebene politische Korrektheit, fürchten Zensur und sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr. Soziologen sagen, dass die Cancel Culture Ergebnis einer Frustration über ein Versagen der Politik sei, die ihre Korrektheit verloren habe. Dass der Rahmen des politisch Sagbaren inzwischen so weit ausgedehnt sei, dass nur noch wenige Aussagen einem Tabubruch gleichkommen und sich deshalb eine Gegenbewegung formiert habe. Die Cancel Culture. Dieser Erklärung folgend versuchen also die Verfechter der Cancel Culture in den sozialen Medien und im Kunst- und Kulturbetrieb eine Moral zu erzwingen, die keine Diskriminierung oder Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten und kein Ignorieren von Betroffenen duldet. Sie verstehen sich als das, was die Amerikaner den Court of Public Opinion bezeichnen, eine Art Gerichtshof der öffentlichen Vernunft.
Kein Ignorieren von Betroffenen. Dieser Gedanke lässt sich auch aus dem offenen Brief herauslesen, den mehrere Autorinnen und Autoren an den Rowohlt Verlag geschrieben haben, in dem sie bislang ihre Bücher publizieren und in dem die Autobiografie von Woody Allen ihrer Ansicht nach keinen Platz habe, denn sie erklären ihre Solidarität mit Opfern sexuellen Missbrauchs. Und das sind eben die Betroffenen, die sie nicht ignorieren wollen. Einer der Unterzeichner dieses offenen Briefes ist der Journalist und Autor Till Räther. Guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Gleib.
Es gibt Menschen, die sagen, gerade wegen des Missbrauchsvorwurfs gegen Woody Allen möchte ich seine Autobiografie lesen, um zu sehen, was Allen sagt und worüber er schweigt. Warum wollen Sie als Mitunterzeichner des offenen Briefs verhindern, dass der Rowohlt Verlag das Buch herausbringt?
Das sind ja nun schon zwei verschiedene Sachen. Also ich kann jeden verstehen und jede verstehen, die das Buch gerne lesen wollen. Wir wehren uns wirklich dagegen, dass der Rowohlt Verlag das veröffentlicht. Das heißt, es geht konkret wirklich darum, das hat ja der hochgeschätzte Kollege Hans Altenhain gut beschrieben, es geht um diese Verlagsfamilie. Und da ist aus meiner Sicht, ich möchte jetzt lieber, weil wir auch eine sehr viel differenziertere Diskussion unter Umständen unter diesen Autorinnen und Autoren führen, als es jetzt manchmal in der Öffentlichkeit abgebildet wird. Ich möchte jetzt lieber von mir sprechen. Für mich geht es da um eine ganz, ganz zentrale Frage. Und die Frage ist schon, das passt zu diesem Thema der Betroffenen. Es geht immer so viel darum, dass wir nicht richten dürfen und dass wir die Fakten nicht kennen. Da stimme ich total zu. Das ist, niemand will auch richten. Wir haben keinerlei juristischen Anspruch in unserem Brief. Aber wenn ich mir die Fakten anschaue, dann sehe ich eine Frau, sagt, ihr ist etwas widerfahren. Und ein Rowohlt-Autor, in diesem Fall Ronan Farrow, der, das sehe ich etwas anders als der Kollege Peter Mücke, aus meiner Sicht ein ausgewiesener Fachmann für die Thematik ist, sagt, um sie zu unterstützen, es ist unethisch, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Lasst es bitte in diesem Verlag, macht es nicht. Und wir schließen uns dem an, weil wir sagen wollen wir, dass Rowohlt sich wirklich über diese unmittelbar Betroffenen hinwegsetzt. Ist es wirklich so, ist es dafür der richtige Verlag, um zu sagen, das interessiert uns nicht, was eine erwachsene Frau, was die Adoptivtochter sagt? Ich finde, das ist nicht der richtige Verlag, um das zu machen. Und als Teil der Verlagsfamilie sage ich, bitte macht es nicht. Seht doch, die unmittelbar Betroffenen haben Probleme damit, große Probleme. Darauf wollen wir mit unserem offenen Brief hinweisen.
Zu den unmittelbar Betroffenen gehören, je nachdem, wie man den Fall einschätzt, ja nicht nur Dylan Farrow, sondern es gehört auch Woody Allen dazu. Wie gesagt, je nachdem, wie man den Fall einschätzt. Sie und Ihre Mitunterzeichner sagen in dem offenen Brief, dass er sich nie überzeugend mit den Vorwürfen seiner Tochter auseinandergesetzt habe. Dem könnte man entgegenhalten, er hat ja den Vorwürfen widersprochen. Und wenn er recht hat, wie hätte er sich denn sonst auseinandersetzen sollen? Gilt dann vielleicht doch die Unschuldsvermutung auch für Sie?
Naja, die Unschuldsvermutung ist eine juristische Kategorie und übrigens muss ich sagen, da bin ich etwas enttäuscht gewesen von dem Interview, was Sie geführt haben mit dem Kollegen Mirko Laudern, weil es ja nicht so ist, dass es ist nicht so, dass es kein Urteil gegen Woody Allen gegeben hat. Er hat diesen Sorgereitstreit verloren gegen Mia Farrow und zwar unter anderem, das ist ein 24-seitiges Dokument, was man sich im Internet angucken kann. Nee, 33 Seiten sind es, glaube ich, sogar. Der Richter heißt Wilk, das ist relativ leicht zu finden, weil der Richter gesagt hat, er habe sich außerordentlich unangemessen seiner Tochter gegenüber verhalten und es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um sie vor ihm zu schützen. Das heißt, es gibt durchaus was Gerichtsspezifisches, das müsste aber der Jurist wissen. Das ist richtig, das muss ich nicht wissen. Mich interessiert, ob wir darüber reden, sollten wir nicht im Zweifelsfall einer Frau oder einem Menschen glauben, die sagen, ich bin Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Und wenn diese Person das sagt, dann müsste aus meiner Sicht eine Diskussion darüber stattfinden, warum diesen Menschen, die das sagen, dass es mir widerfahren, so wenig geglaubt wird.
Zu dieser Diskussion, warum? Die Sie einfordern, könnte natürlich die Biografie von Woody Allen, wenn sie denn erscheinen würde, einen Beitrag leisten. Dann hätte man ja etwas, worauf man sich in dieser Diskussion auch beziehen könnte.
Ich glaube, dass wenn die Biografie erscheint, es eher dazu führen wird, dass diese Diskussion gedeckelt wird, weil es einfach zu der Normalisierung beiträgt. Das ist dann einfach so, ja, im Grunde genommen, die Tochter, die erwachsene Frau hat gesagt, bitte macht es nicht. Und indem man das Buch publiziert, ich finde, wir müssen da einfach ziemlich genau hingucken, indem man das Buch publiziert, sagt man, okay, das interessiert uns nicht, dass die sagt, bitte macht es nicht. Ich finde, darüber kann man sich hinwegsetzen und das steht in dem Bericht.
Hallo? Jetzt ist die Verbindung zu Till Räther leider abgerissen. Es war eine normale Telefonleitung, aber so etwas kann passieren. Ich gucke, ob er vielleicht doch noch für uns greifbar ist. Wenn nicht, müssen wir leider das Gespräch an dieser Stelle beenden. Denn so auf die Schnelle werden wir ihn, glaube ich, nicht mehr in die Leitung bekommen. Also wir haben keine Erklärung dafür, wie es passiert ist. Auch wenn er es nicht mehr hört, herzlichen Dank an Till Räther, Buchautor und Journalist und Unterzeichner des offenen Briefes an den Rowohlt Verlag mit der Forderung, die Autobiografie, die deutsche Ausgabe der Autobiografie von Woody Allen im Rowohlt Verlag nicht zu veröffentlichen. Herr Räther, Sie sind da. Eine Sache wollte ich Sie noch fragen, da Sie jetzt wieder da sind. Wenn wir jetzt den Protest in dem offenen Brief zu Ende denken und jetzt Woody Allen zu einem anderen deutschen Verlag ginge, um für die deutsche Ausgabe dann doch noch Publikationsrechte zu bekommen und die Autoren des anderen Verlages reagieren dann genauso wie Sie, dann kann das ja irgendwann in letzter Konsequenz tatsächlich dazu führen, dass eine solche Veröffentlichung unterbleibt, obwohl Sie ja durchaus gesagt haben, Sie sind gar nicht prinzipiell dagegen, dass es erscheint.
Ich glaube, dass so ein offener Brief Teil eines sehr, sehr, sehr wichtigen demokratischen und rechtsstaatlichen Rituals ist. Wir sagen, wir möchten es nicht, und zwar aus dem und dem Grund, auch wenn ich gerade verloren gegangen bin, hoffe ich, dass ich das rüberbringen konnte. Mhm. Und der Verlag, mit dem wir uns morgen zusammensetzen würden, und jeder andere Verlag kann sagen, passt auf, wir machen es trotzdem aus den Gründen, die Ihnen Hans Altenhain erklärt hat, aus vielen anderen Gründen. Dann ist aber ein Spielfeld für eine Debatte eröffnet. In dem Moment aber, wo wir sagen, wir möchten es nicht und sofort nur als Moralpöbel, als Bürgerwehr und so weiter, wie es leider in den letzten Tagen in großen Zeitungen und im Deutschlandfunk und so weiter passiert ist, selber letztendlich angegriffen werden, wird diese Debatte nicht stattfinden. Darum hoffe ich, dass wir für alle weiteren Verlage und für den Rowohlt Verlag, wenn er das Buch veröffentlicht, eigentlich eher den Weg geöffnet haben für eine Debatte, statt eine Debatte abzuschneiden. Und übrigens, das muss ich leider an der Stelle auch noch sagen, Sie haben vorhin gesagt, Autoren hätten gesagt, wenn ihr das Buch von Woody Allen bringt, dann ist das nicht mehr mein Verlag. Wir finden, dass gerade der Rowohlt Verlag, der eine große Tradition hat, auch Bücher über sexualisierte Gewalt, Bücher von Menschen, die über Missbrauch berichten und so weiter zu veröffentlichen. Wir finden, dass es nicht der richtige Verlag ist. Wir sind Teil dieser Verlagsfamilie. Wir haben, wie Hans Altenhain das gesagt hat, Krach innerhalb dieser Verlagsfamilie und damit, weil das eine wichtige gesellschaftliche Debatte ist, alle daran teilhaben und mitdiskutieren können, tragen wir das nach außen. Das ist aus meiner Sicht aber erstens das Gegenteil von Zensur und wie der Kollege aus der Anwaltschaft vorhin gesagt hat, das Verlassen von Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das ist das genaue Gegenteil davon. Es ist Meinungsäußerung und eine öffentliche Debatte, die wir führen wollen und die wir führen, weil wir alle bei diesem Verlag gerne sind. Und das steht auch in dem Brief, weil wir gerne und mit großem Engagement für diesen Verlag arbeiten. Das sind die Hintergründe.
Sagt der Journalist und Autor Till Räther. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und der heißt heute Abend: Woodys Dichtung, Woodys Wahrheit. Gibt es ein Recht auf Veröffentlichung? Als Mensch und damit auch als Autor umstritten zu sein aufgrund von Ereignissen oder Entscheidungen in der eigenen Vita, die dann auch einen Schatten auf das Ansehen als Künstler werfen, das gilt bei weitem nicht nur für den Filmregisseur Woody Allen, sondern es galt seinerzeit auch für den Schriftsteller Günter Grass. Und zwar ganz besonders zweimal in seinem Leben. Der Kollege Mario Scala erinnert sich und uns.
Romancier, Nobelpreisträger, politischer Intellektueller. All das vereinte Günter Grass. Mit dieser Trinität stand er auf einem Sockel und schwebte irgendwie unangreifbar über den Zeitgenossen. Selbst die literarische Kritik, wie die des Intimfeindes Marcel Reich-Ranicki, tat dem keinen Abbruch, gehörte irgendwie zur Prominenz dazu. Viel Feind, viel er. Das änderte sich 2006. Grass veröffentlichte seine Autobiografie »Beim Häuten der Zwiebel« und offenbarte darin seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS. Wohlgemerkt, nicht in der Hitlerjugend oder anderen alltagsnahen Organisationen, sondern in der Eliteeinheit, in der zum Narzissmus Berufene tätig waren. Grass gab zu, lange darüber geschwiegen zu haben.
Ausreden genug, und doch habe ich mich über Jahrzehnte hinweg geweigert, mir das Wort und den Doppelbuchstaben einzugestehen. Was ich mit dem dummen Stolz meiner jungen Jahre hingenommen hatte, wollte ich mir nach dem Krieg aus nachwachsender Scham verschweigen. Doch die Last blieb und niemand konnte sie erleichtern.
Doch der dumme Stolz der jungen Jahre überzeugte den Chor der Grass-Kritiker nicht, der sich sofort zu Wort meldete. Nun rächte sich, dass der Hochgeehrte lange Jahre als Mahner und Moralist unterwegs gewesen war, der mit dem Finger auf andere zeigte und sich bei Kritik unverstanden fühlte und beleidigt schmollte. In der sonst grassfreundlichen Frankfurter Rundschau war zu lesen:
Die Tatsache, dass Grass einen erinnerungspolitischen Coup gelandet hat, gerade indem er sich als fehlbar erwies, beeindruckte die Inlandspresse wenig. Ihm, der gegenüber anderen stets die höchsten moralischen Ansprüche gestellt hatte, wurde nun die Rechnung serviert.
Und diese Rechnung fiel nicht klein aus. Die Front der Verteidiger zeigte Löcher. Immer weniger warfen sich für ihn in die Bresche. Er versuchte, sich zu rechtfertigen.
Ich habe das lange nicht glauben wollen, in dem Ausmaß, wie es uns auch bruchstückhaft vermittelt wurde. Groteskerweise ist es dann irgendwo in einem Radio, habe ich dann die Schlussplädoyers, die Schlussaussprachen der in Nürnberg verurteilten Kriegsverbrecher gehört. Und darunter hat mein ehemaliger Reichsjugendführer Baldur von Schirach als einziger diese Verbrechen zugegeben.
Grass fühlte sich zunehmend ausgestoßen. Verfolgt. Je dünnhäutiger er reagierte, umso unverständiger fielen die Reaktionen in der Presse aus. 2012 wurde aus dem starken Gegenwind ein Orkan. In dem Gedicht »Was gesagt werden muss« kritisierte Grass den Staat Israel, dessen Repräsentanten die nukleare Aufrüstung des Iran fürchteten.
Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind? Doch warum untersage ich mir, jenes andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren, wenn auch geheim gehalten, ein wachsend nukleares Potenzial verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist?
Israels Premierminister Netanyahu erklärte Grass zur Persona non grata, erteilte ihm Einreiseverbot und riet ihm zu einer Reise in den Iran. Henrik M. Broder hielt Grass vor:
Nun aber macht er einen großen Schritt nach vorne. Er befördert das Land von einer regionalen Großmacht zu einem Global Player, der im Begriff ist, die Welt in die Luft zu jagen. Damit sind die Israelis potenziell noch gefährlicher, als es die Nazis waren. Grass schafft es, die Verbrechen der Nazis zu relativieren, ohne sie zu verharmlosen. Seine Botschaft lautet: Uns droht eine globale Reichskristallnacht, und diesmal haben die Israelis den Finger am Abzug.
Schriftstellerkollegen wie Louis Begley waren entsetzt. Marcel Reich-Ranitzky warf Grass ein nach Aufmerksamkeit gierendes Interesse an Sensation und Skandal vor. Andere zogen nach. Verteidiger ließen sich kaum noch blicken, und wenn doch, so wiesen sie kleinlaut auf die garantierte Meinungsfreiheit hin. Es wurde sehr einsam um einen der letzten Großschriftsteller der Republik. Er wurde kein absoluter Feind wie Peter Handke, aber doch eine unerwünschte Person, von der man hofft, dass sie sich so schnell nicht wieder blicken lässt.
Wie Günter Grass ganz besonders zweimal zum Stein des Anstoßes wurde. Das Deutsche Pen-Zentrum hat es übrigens im Mai 2012 abgelehnt, Günter Grass die Ehrenpräsidentschaft wegen des Israel-Gedichts abzuerkennen und gesagt, da sich die Vereinigung Pen der Freiheit des Wortes verschrieben habe, werde sie sich auch nicht inhaltlich zu dem Gedicht äußern. Autoren können in einer demokratischen Gesellschaft die Freiheit des Wortes für sich in Anspruch nehmen, auch indem sie ihre Bücher veröffentlichen. Aber auch Verlage haben die Freiheit zu entscheiden, welche Bücher welcher Autoren sie veröffentlichen. Und zu fordern, dass ein bestimmter Autor nicht im selben Verlag veröffentlicht wird wie sie selbst, die Freiheit, eben das zu fordern, haben andere Autoren durchaus, wenn sie auch keinen Anspruch darauf haben, dass diese Forderung erfüllt wird. Was tun, wenn so viele Freiheiten aufeinanderprallen? Dr. Catherine Numa, Kulturjournalistin, promovierte Philosophin und beim Deutschlandfunk verantwortlich für die Philosophiesendung Sein und Streit. Guten Abend.
Guten Abend.
Über unserer Sendung steht die Frage, was wiegt schwerer, die Freiheit eines umstrittenen Autors, sich autobiografisch zu äußern, oder das Bedürfnis anderer, sich so weit wie möglich zu distanzieren von einem Menschen, den sie nicht für glaubwürdig halten? Was wiegt für Sie schwerer?
Würde man nicht jetzt intuitiv einfach sagen können, beides wiegt gleichermaßen schwer oder beides ist eine Form der Freiheit? Und in solchen Beispielen geht es ja tatsächlich auch immer um Debatten, wo Freiheitsinteressen auch aufeinanderstoßen. Also es ist ja so, dass Woody Allen dieses Buch geschrieben hat und irgendwo wird es ja auch erscheinen. Also heutzutage ist es ja nicht so, wie wenn man das jetzt sozusagen, das verschwindet jetzt nicht in der Schublade. Irgendein Verlag wird das schon veröffentlichen, in Amerika sowieso, aber auch in Deutschland. Und die Frage aber, die Rowohlt-Autoren haben natürlich auch das Recht zu sagen, uns passt das nicht oder wir sind dagegen oder wir haben diese und diese Einwände dagegen. Und das sind doch zwei Freiheiten, die wunderbar aufeinander stoßen und zu einer Debatte führen, die doch gesellschaftlich vielleicht auch produktiv sein kann.
Viele sagen, wir haben ja in dieser Sendung auch einige Male über die Unschuldsvermutung gesprochen, im gesellschaftlichen Raum, jetzt nicht so sehr im Gerichtsverfahren. Viele sagen, vor der MeToo-Debatte habe es neben der Unschuldsvermutung gegenüber mutmaßlichen Tätern auch so etwas gegeben, wie ich nenne das mal eine Misstrauensvermutung gegenüber mutmaßlichen Opfern. Damit habe die MeToo-Debatte aufgeräumt. Aber sehen Sie jetzt die Gefahr, Frau Numark, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, dass die Unschuldsvermutung womöglich dabei den Bach runtergeht?
Nein, ich glaube, das ist wirklich diese formale, juristische Art, das zu sehen, dass es jetzt hier die Unschuldsvermutung nicht mehr gilt, also sowohl vor Gerichten, aber vor allem in der Öffentlichkeit. Das ist wirklich eine schwierige Formulierung, weil wir tatsächlich, glaube ich, einfach mit dem historischen Gewicht dieser Misstrauensvermutung gegenüber dem, was Frauen im Allgemeinen aussagen, zu kämpfen haben. Und ich glaube, MeToo hat das sehr schön aufs Tapet gebracht. Ich meine, die Zahlen, was jetzt Falschanschuldigungen betrifft versus was eben Nichtanzeigen betrifft, die Art und Weise, also das sind immer erschreckende Zahlen, wie viele Vergewaltigungsopfer überhaupt nichts sagen und wie viele dann, wenn sie etwas sagen, wie vielen wird nicht geglaubt und wie viele Gerichtsfälle enden dann tatsächlich in einem Urteil. Also es ist nicht so, dass und vor allem auch, was die Prozesse dann betrifft, was dieses Polizeiliche betrifft und so weiter. Es ist ja nicht so, dass man das aus Jux und Dollerei macht. Also es mag vereinzelte Fälle geben von Leuten, die nicht psychisch stabil sind und eine falsche Anschuldigung erheben. Das wissen wir, dass es das gibt. Das ist der Rand. Aber es ist nicht so, dass das eine breitenwirksame Technik von Frauen ist, um sich an Männern zu rächen. Und wenn das so dargestellt wird, also das sind diese Furien, die sozusagen jetzt jeden Mann unter Verdacht fallen lassen, das schwingt auch in dieser ganzen Woody-Allen-Debatte immer so ein bisschen mit. Also die rachsüchtige Mia Farrow habe das irgendwie zu nutzen versucht. Und ich glaube, wir müssen wirklich einfach eine Gegensteuer finden zu diesen ganz alten und, wie ich finde, ganz verwerflichen Klischees.
Was Künstler sich in ihrem Leben für Verfehlungen leisten oder mutmaßlich leisten, das prägt dann öffentliche Debatten über sie, ganz klar. Es wirft auch einen Schatten auf ihr künstlerisches Schaffen. Das sehen wir im Falle Woody Allens ganz deutlich. Da kommt dann eben die Forderung auf, dass auch ein Buch wie eine Autobiografie dann einem Faktencheck gerade da in so einem Falle unterzogen werden müsste. Ist das etwas, worum man nicht dran vorbeikommt, auch wenn doch eigentlich, wenn man eine Autobiografie liest, man doch mit einem, in der Regel mit einem gewissen gesunden Misstrauen daran geht und weiß, da schreibt einer das, was er schreiben will?
Ja klar, Autobiografien sind noch mehr als andere Sachbücher ja ganz schwer zu fact-checken, weil das wirklich auch persönliche Erinnerungen sind. Und man muss im Übrigen sagen, im journalistischen Feld, wo es mit diesem Fact-Checking sowieso nicht immer zum Besten bestellt ist, also man siehe die Spiegel-Affäre, in Amerika gibt es da strengere Traditionen zum Teil. Aber die große Lücke in dem ist natürlich immer der Sachbuchmarkt gewesen. Also weil die allermeisten Buchverlage auch bei Sachbüchern kein Fact-Checking machen, die können sich das gar nicht leisten. Und schon gar nicht bei Memoiren oder Autobiografien. Das heißt, und vielfach ist es ja so, dass dann Journalisten aber gedruckte Bücher als verlässliche Quellen nehmen und die gedruckte Bücher gelten im Allgemeinen als verlässliche Quellen. Das heißt, da ist so ein komischer Zyklus drin und ich glaube, was tatsächlich auch heute Abend schon gesagt wurde, was natürlich wichtig ist, ist, dass man dann, wenn man ein Buch veröffentlichen lässt oder wenn eine subjektive Sicht in eine Autobiografie zum Ausdruck gebracht wird, dann ist es natürlich wiederum eigentlich eine journalistische Aufgabe, auch im Nachhinein darüber nochmal zu debattieren, ob das richtig ist. Also, aber es ist ganz schwer zu fordern, dass jetzt alle Verlage alle subjektiven Lebenserinnerungen, die sie veröffentlichen, fact-checken.
Sie haben eben die Annahme geäußert, dass ich irgendein Verlag schon finden werde, der die Autobiografie Woody Allens veröffentlicht. Wenn das nun nicht passiert, wäre das schädlich für die Debatte, die Sie ja vorhin als grundsätzlich wichtig und richtig bezeichnet haben?
Ja, also es wäre irgendwie schon in gewisser Weise auch schade, würde ich sagen, weil Woody Allen natürlich Das ist eben diese Split Personality. Also es gibt so etwas, es gibt einen Verdacht gegen ihn, es gibt Wort gegen Wort. Das heißt, man hat keine Wahrheit über Woody Allen, aber man hat eben so einen gewissen Schatten über seiner Person. Und zugleich ist es aber einfach eine wild interessante Künstlerfigur und auch ein sehr humanistischer Regisseur, der ein großes Werk geschaffen hat und dessen Stimme schon irgendwie zählt. Und natürlich gibt es auch, glaube ich, ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit, seine Sicht auf sein Leben zu lesen, und zwar nicht, das beschränkt sich ja nicht auf diese eine Episode. Und da wird der Interessensausgleich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, dass im Zeitalter von Open Access irgendwo dieses Dokument schon noch auftauchen wird. Also ist es nicht, also ich sehe nicht die Gefahr, dass dieses schriftliche Woody Allen Lebensbericht nirgends je erscheinen wird.
Dr. Catherine Newmark, Kulturjournalistin, promovierte Philosophin und beim Deutschlandfunk verantwortlich für die Philosophiesendung Sein und Streit. Vielen Dank.
Danke.
Woodys Dichtung, Woodys Wahrheit. Gibt es ein Recht auf Veröffentlichung? Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.